wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 23. Januar 2023. Die Welt ist in Aufruhr. Hier ist Eis und Schneesturm oder überfrierende Nässe. Und Andreas kommt mit den Wetterberichten überhaupt nicht mehr hinterher. Guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, wir haben Schneegriesel und Regengriesel. Und nun ist es immer so um die 0 Grad. Und da vereist dann im Prinzip der Schnee, der kurz antaut, dann wieder festfriert. Und so haben wir dann spiegelnde Flächen neben draußen. Und das sogar mitten im Wald. Da kann man sich schon mal ganz schnell auf den Pinsel legen. Und aus diesem Grunde ist es auch wirklich gut, sich dann, da gibt es solche Metallteile, die man unter die Schuhe macht, mit denen man sich dann quasi festkrallt. Aber morgen soll es schönes Wetter werden. Es soll sonnig werden zum Teil, aber auch mit Bewölkung natürlich zwischendurch, im Winter normal. Und es wird eine kurze Warmphase geben und ich hoffe, dass dann möglichst viel abtaut, bevor dann wieder die Minusgrade losgehen. Also insofern ein Winterwetter, wie es im Buche steht. Wir sehen den See nicht, aber er changiert.
Woher weißt du das?
Ich nehme es an.
Ja, also das ist der Sinn unserer Berichterstattung. Wir nehmen an, wissen aber nicht.
Genau, reine Erfahrungswerte.
Also es ist wirklich grau in grau hier, Andreas. Die Welt ist in Aufruhr. Wir hatten letzte Woche einen Sonderpodcast gemacht, dass Deutschland Leopard 2 Panzer nach Kiew liefern wollte. Das hatte Herr Scholz gesagt. Allerdings hatte der Kanzler Bedingungen daran geknüpft, dass die USA eben auch Panzer liefern. Und das Ganze ist irgendwie nach hinten losgegangen. Entweder er hat zu früh geredet, er hat sich an Abmachungen nicht gehalten. Auf jeden Fall ist es ein Gezerre, ein Hin und Her. Und die Bild-Zeitung hat jetzt groß geschrieben: Ampel in der Panzerkrise, Kanzler allein zu Haus. Also, und in der Ampel werden Rücktrittsgesuche schon veröffentlicht, dass vor allem auch die Ampel so nicht mehr weiter bestehen könne. Die Grünen fangen an zu fraternisieren mit den Schwarzen, mit der CDU. Die Bild-Zeitung schreibt: immer neuer Ärger für Scholz. Also man verweist auf frühere Erfolge mit Olaf Scholz und Herrn Macron aus Frankreich, wo man ja überall immer gesagt hat, wir schaffen das, wir kitten das. Aber diesmal ist wohl offensichtlich, dass es eine einsame Geschichte werden könnte für Herrn Scholz, warum auch immer. Dem werden wir noch auf den Grund gehen, denn Kiew meldet eine neue Russen-Großoffensive im Süden und fleht erneut um deutsche Kampfpanzer, so die Bild. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, das Weiße Haus sei empört, dass Scholz US-Panzerlieferungen als Bedingung für eigene Lieferungen von Leopard-Kampfpanzern gestellt habe. Andreas, was kann da schiefgelaufen sein?
Also erstmal glaube ich, dass das Ganze angemessen zu diesem drohenden Dritten Weltkrieg, das ist die Bedrohung, die über all diesem hier schwebt. Und dass deshalb auch ein bisschen die Nerven nach außen blank liegen, inwieweit das echt ist oder unecht oder gespielt oder eben halt tatsächlich auch eine große Show sogar ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Hätte beispielsweise Scholz gleich Ja gesagt, dann wäre das vielleicht ein bisschen zu einfach gewesen in Anbetracht der Konsequenzen, die da ja auch auf völkerrechtlicher Ebene stattfinden können, weil es ja um die Frage geht, dass Deutschland dann Kriegsteilnehmer ist. Und wenn wir dann gesehen haben, dass andere Staaten, die ja von Deutschland aus, Deutschland ist ja ein großer Rüstungsexporteur, viele Panzer vom Leo 2 ja geliefert bekommen haben und die sagen, auch ohne Reexportgenehmigung Deutschland, das braucht nämlich Einkäufe eines deutschen Panzers, wenn er sie weiterverkaufen will, muss der Hersteller dafür gerade stehen. Und da sagen die, egal ob wir es bekommen oder nicht, wir werden auf jeden Fall in die Ukraine liefern. Dieses Ganze, diese Gemengelage, die sich da bildet, gehört mit Sicherheit dazu, dass der Mensch, die Bürger über die Medien, die ja involviert sind in dieser Kriegstreiberei auf allen Ebenen, das empfinde ich so, dass wir hier natürlich eine Lage haben, dass die Leute sagen, die Menschen sagen, okay, also die kämpfen wirklich und haben sich dann unter schwersten Ringen dann irgendwann doch entschieden, die Panzer zu liefern. Denn ich bin sicher, dass sie geliefert werden.
Du meinst also mit anderen Worten, die Bürger, die Menschen im Land werden auf den Krieg Schritt für Schritt vorbereitet.
So macht es auf mich den Eindruck derzeit. Wir werden ja sehen, wenn Herr Scholz sich tatsächlich durchsetzt und es wirklich schafft, die Panzer nicht liefern zu müssen, dann muss natürlich auch wieder ein anderer Plan dahinter stehen, denn ich bezweifle, dass er in der Lage ist, das überhaupt zu entscheiden. Aber wir werden sehen.
Wir werden heute ein paar Berichte durchgehen, die ein bisschen mehr Licht in diese Causa bringen. Die Bild-Zeitung meldet weiter, dass der Polen-Premier Morawiecki motzt, Deutschlands Haltung sei inakzeptabel. Dann proben die Balten, wie es hier heißt, den Aufstand. Estlands Außenminister sagt, wir, die Außenminister Estlands, Lettlands und Litauens, rufen Deutschland auf, der Ukraine jetzt Leopardpanzer zu liefern. Und dann wird resümiert, und zu Hause brenne es in der Ampelhütte. Der Dauerzoff zwischen Kanzler und Grünen sowie der FDP, beide kleineren Partner, drängen Scholz weiter zu Leo-Lieferungen. Es wird zitiert, die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, sie wirft Scholz in der Panzerfrage Versagen vor. Herr Lindner von der FDP, unser Finanzminister, lässt sie gewähren, verteidigt den Kanzler nicht, stellt die Bild fest. Scholz lässt seinen Fraktionschef Mützenich zurückkeilen. Empörungsrituale, Schnappatmung. Und erste Unionspolitiker fordern, dass die FDP und die Grünen bei so viel Zoff das Bündnis mit der SPD verlassen und mit der CDU zusammen regieren sollten. Und Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frey von der CDU, der sagt, wir stehen jedenfalls parat, Verantwortung zu übernehmen.
Also was wir hier sehen aus meiner Sicht, ist wieder die Machthierarchie. Wir sehen, wie die Politiker sich den medialen Forderungen der Hofpresse unterordnen. Die Hofpresse fordert unisono, zumindest nahezu unisono, bis auf wenige Ausnahmen. Ich muss die Welt immer noch ein bisschen in Schutz nehmen, die da ein bisschen anders ist. Aber ansonsten ist die Mainstream-Presse unterwegs und sagt, wir fordern die Waffen, wir fordern, dass die Demokratie eben halt vermeintlich verteidigt wird in der Ukraine, und die Diskussion, dass es sich eigentlich um einen Krieg zwischen USA und Russland handelt, wodurch eigentlich die USA wirtschaftlich die Erfolge erzielt, nämlich die Rüstung weiter aufzubauen. Es geht hier nämlich um Rüstungsexporte und um sehr viel Geld, was da im Hintergrund steht. Das wird hier letztendlich immer klarer. Und wenn dann die Medien diese Forderungen setzen, und ich sage immer, die Medien sind den Politikern übergeordnet und die Politiker in den Führungspositionen müssen sich ihre eigenen Ressourcen bei den Medien erbetteln. Und in dem Moment, wenn jetzt einer wie Herr Christian Lindner oder auch andere von den Grünen sagen würden, nein, wir wollen das auf gar keinen Fall, dann werden sie vermutlich gestürzt durch die mediale Macht. Und hier ist so ganz deutlich zu erkennen, wie wenig Macht Politiker haben und eben bei weitem nicht ihrem Gewissen gegenüber in der Verantwortung stehen, sondern gegenüber Lobbyisten. Und Frau Strack-Zimmermann ist eine Lobbyistin der Rüstungsindustrie. Ich habe mir neulich ihren Lebenslauf mal angesehen und ich habe wirklich Schweißausbrüche bekommen, wenn ich sehe, in welchen Gremien der Kriegswirtschaft sie überall drinsteckt und auch logischerweise dann, klare, tendenziöse Meinungen vertreten muss. Ich weiß nicht, wie das anders gehen soll.
Du hast es gerade gesagt, der mediale Komplex ist übergeordnet, also über den Politikern stehend. Nicht umsonst haben wir heute eine Meldung gesehen, dass George Soros, der hat ja diese sehr weit gefächerte Stiftung Open Society Foundation, dass diese sogenannte Stiftung, für eine dreistellige Millionensumme sich jetzt erneut in Medien eingekauft hat. Sowohl Systemmedien, also die Hofberichterstatter, als aber auch Influencer und eben vor allem auch freie Medien. Also das ist ja ein Zeichen dafür, dass man offenbar merkt, der Einfluss sinkt. Und man versucht weiterhin am Ball zu bleiben, die Themen vorzugeben und muss dann schon auch noch mal ins Geldsäckel greifen und ordentlich was raustun.
Na, es heißt ja immer, Geld regiert die Welt. Und es war ja so, das wissen wir noch aus früheren Zeiten, die Banken waren maßgeblich in der politischen Einflussnahme beteiligt. Die Banken sind es heute nicht mehr, weil die Banken selbst ums Überleben kämpfen. Aber die Finanzmacht oberhalb der Banken, da nehmen wir eben Vanguard, da nehmen wir eben halt BlackRock. Und dann nehmen wir dann natürlich auch die NGOs und wir nehmen die entsprechenden sogenannten Philanthropen wie die Open Society von Soros und so weiter. Dort befindet sich das große Kapital und dieses große Multikapital hält natürlich auch die Medienbeteiligung und hat natürlich auch einen Einfluss auf die Medien. Wir sehen hier alleine, denken wir an die Bill und Melinda Gates Stiftung, wie viel Geld da selbst in große Nachrichtenmagazine wie den Spiegel in Deutschland geflossen sind. Das ist ja nun einmal nicht wegzudiskutieren und spätestens da merkt man die Macht. So, und jetzt kommt dazwischen unter dieser Struktur Finanzen, Medien eine Grenze und dann kommt die Ohnmacht. Und zu dieser Ohnmacht, dieser Machtlosigkeit gehören für mich dann die Politiker und die, wenn man es korrekt ausdrücken will, die Untertanen, nämlich sprich die Menschen, die in dem jeweiligen Land leben. Und diese beiden im Prinzip haben mit der eigentlichen Machtstruktur und mit Entscheidungskompetenz nur noch wenig zu tun.
Dankeschön. Du wirst ja auch im Rahmen unseres Online-Kongresses, der findet vom 10. bis 12. März statt, mit einigen Vertretern all dieser Erkenntnisse und Kenntnisse sprechen, Andreas, mit Norbert Hering zum Beispiel vom Handelsblatt, aber auch mit Ernst Wolf. Und das werden schon hochinteressante Hintergründe sein, die ihr da beleuchten werdet, gerade auch in diesen Zusammenhängen.
Ja, ich hatte hier am Samstag gerade eine Vorlesung dort an der Akademie der Denker, wo wir auch über diese Thematik multipolar versus unipolar gesprochen haben und dort versucht haben, Zusammenhänge durchzuarbeiten. Und ich habe festgestellt an den Fragen und an dem Feedback, was ich bekommen habe, dass sehr viele von diesen Zuhörern, und das waren eine ganze Menge, dass die tatsächlich hinter diesen Themen längst nicht mehr stehen, die Mainstream-Medien vorgeben, sondern tatsächlich auch kritisch sind. Und in diesem Kongress werden wir versuchen, vor allem beide Aspekte, nämlich den Verstandesbereich und auch den spirituellen Bereich, der da drüber geordnet ist, gemeinsam durchzuarbeiten. Das heißt, dieses Gesamtbild, Ernst Wolf als sachlicher Analyst, Norbert Hering als sachlicher Analyst. Dann kommt dazu aber auch beispielsweise Dieter Bröers, der großartige Biophysiker, der im Prinzip über den Polsprung spricht und auch auf die Wirkung auf die Menschen und deren gesamten Zusammenhänge. Und ich versuche das so gut es geht zu moderieren, um dann auch in einem noch weiteren Gespräch über die Gesetze der Natur mit einem besonderen Gast, Herrn Tornay, diese Dinge nochmal im Detail zu besprechen, wie diese Strukturen aufgebaut sind, um tatsächlich ein Gesamtbild abzubilden. Das ist also mein persönliches Ziel, dass man nicht sagt, Andreas, wie siehst du denn das, sondern dass jeder auch von sich aus, so wie ich das auch gelernt habe, sein eigenes Weltbild einfach ableiten kann, indem er die Schöpfungsarchitektur zugrunde legt.
Jetzt wollen wir aber erstmal wieder zu den Tagesthemen hier kommen. Also ich meine nicht die Sendung, sondern die Themen des Tages. Die Berliner Zeitung schreibt von einem heftigen Streit zwischen Deutschland und den USA über die Lieferung von Kampfpanzern für die Ukraine. Da heißt es, dass US-Verteidigungsminister Lloyd Austin im Kanzleramt war, um mit der Bundesregierung über die Lieferungen Leopard 2 für die Ukraine zu beraten. Und dort soll es angeblich gekracht haben. Das dementiert allerdings vehement die Bundesregierung. Also hier heißt es, dass die USA sauer seien auf Berlin. Die vertagte Entscheidung über die Lieferung von Leopard 2 Kampfpanzern an die Ukraine hat einem Medienbericht zufolge zu wütenden Reaktionen bei der amerikanischen Regierung geführt. Die Süddeutsche zum Beispiel schildert, dass Verteidigungsminister Austin seine Gespräche in Berlin innerhalb amerikanischer Regierungskreise, also das sind interne Gespräche gewesen, dass demnach Austin länger als geplant dort geblieben sei beim Kanzler und auch mit Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt gesprochen habe und dabei, wie es heißt, in ein heftiges Wortgefecht geraten sei. Dieser Bericht von der Süddeutschen ist von der Bundesregierung dementiert worden. Das wiederum berichtet Spiegel, also Journalisten vom Spiegel auf Twitter. Ja, und hier heißt es, Scholz macht die Lieferung der Leopard-Kampfpanzer und die Freigabe aus Beständen anderer Länder davon abhängig, dass eben auch die USA Kampfpanzer, die Abrams-Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Und Deutschland wolle erst dann liefern, ganz konkret, wenn Amerika seinerseits diese Kampfpanzer losschicke. Und US-Verteidigungsminister Austin habe darauf verwiesen, dass die Verlegung und der Betrieb dieser Panzer zu aufwendig und langwierig sein würde. Boris Pistorius wiederum, das ist ja nun der neue deutsche Verteidigungsminister, sei in diese Bedingung nicht eingeweiht gewesen. Andreas, aber Pistorius behauptet das ja auch gar nicht, sondern Scholz.
Also für mich ist die Situation folgendermaßen. Was mir hier auffällt, ist, dass die Amerikaner sich so wahnsinnig echauffieren, dass Herr Scholz eben diese Waffen nicht liefern will. Und ich frage mich, ob er damit nicht sogar den Amerikanern dient. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Amerikaner sich schon seit vielen Jahren auf die eigenen Rüstungsexporte und die Rüstungsindustrie im eigenen Land schon fokussiert hat. Also der Ukraine-Krieg zum Beispiel bietet ja den USA geradezu die Gelegenheit, nach Helikoptern, Kampfjets, Raketen und jetzt auch mit Panzerfahrzeugen auf dem europäischen Rüstungsmarkt auch Fuß zu fassen und die deutsche Konkurrenz zu verdrängen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich frage mich, warum die USA sich so wahnsinnig stark dafür macht, dass der Leopard 2, das heißt die deutsche Rüstungsindustrie, so nach oben gepusht wird, wo sie eine eigene haben. Und dafür spricht, dass die Amerikaner aus ihrer rüstungspolitischen Interessenlage seit Jahrzehnten überhaupt kein Geheimnis machen. Schon in den 1960er Jahren gründeten sie die Defense Security Cooperation Agency. Das ist eine Agentur, die dem US-Verteidigungsministerium untersteht. Und die Aufgabe dieser Agency ist, Staaten davon zu überzeugen, amerikanische Waffen zu kaufen. Und das Ziel besteht darin, sie auf diese Weise nachhaltig auch an die USA zu binden. Man muss wissen, wenn man ein amerikanisches Waffensystem hat oder auch ein deutsches oder ein was auch immer, Korea zum Beispiel, Südkorea ist auch ein großer Waffenexporteur, dann bindet man sich ja an das Land. Wenn zum Beispiel von einem U-Boot ein Propeller kaputt geht und der muss ersetzt werden, dann braucht man natürlich einen Propeller auch von dieser Industrie aus dem Land, wo man sich abhängig gemacht hat. Also es ist ganz wichtig, die amerikanische Rüstungsindustrie hat schließlich mit ihren gesamten Einnahmen in die Verbesserung und Entwicklung neuer Waffen investiert. Und die offiziellen Aussagen sagen, das stärkt nicht nur die Kapazitäten, es steigert auch unsere Fähigkeit, das tödlichste Militär der Welt zu bleiben. So steht es offiziell auf der Website der Defense Security Cooperation Agency. Und wenn man sich dermaßen stark auf eine tödliche Rüstung fokussiert hat, auf US-Seite, dann frage ich mich, warum man diesen Markt, den man gerade anstrebt, ausgerechnet auf Deutschland im Prinzip fokussieren will oder abtreten will. Das passt irgendwie nicht. Vielleicht liegt da ein ganz anderer Grund zu hinter.
Wir schauen in einen Artikel der Neuen Zürcher Zeitung, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Und man führt zunächst mal ein paar Stimmen auf, dass Deutschland als europäische Führungsmacht eine besondere Verantwortung habe. Das sagt der lettische Außenminister Rinkevich. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter wird hier zitiert, er sehe Deutschland durch die zögerliche Haltung der Bundesregierung inzwischen isoliert. Und hier wird geschildert, als in Ramstein letzte Woche am Freitag, als die Verteidigungsminister aus Dutzenden westlichen Ländern zusammenkamen, dass der amerikanische Verteidigungsminister Austin vor die Presse getreten war und gefragt wurde, ob sich Deutschland in Europa ausreichend als Führungsmacht engagiere. Und Austin hätte sich daraufhin ein Lächeln nicht verkneifen können, heißt es hier. Und dann erwidert, Deutschland tue genug und sei ein zuverlässiger Verbündeter. Das klingt fast schon ein bisschen wie eine Drohung.
Naja, ich denke mal, diese Drohung ist zweierlei. Auf der einen Seite versucht er da offiziell eine Drohung zwischen den Zeilen zu suggerieren. Auf der anderen Seite glaube ich, dass er natürlich auch er sich selbst verpflichtet fühlt der US-amerikanischen Rüstungsindustrie. Also das ist genau der Punkt, den ich jetzt versuche zu hinterfragen.
Ja, es heißt hier, Austin weiß natürlich genau, warum Herr Pistorius von guten Gründen für und guten Gründen gegen die Panzerlieferungen gesprochen hatte. Die Gründe dafür sind militärischer Natur, heißt es hier bei der NZZ. Mhm. Ohne Panzer kann sich die Ukraine nicht erfolgreich verteidigen. Die Gründe wurden bisher von der deutschen Regierung aber eher ausweichend benannt. Aber es heißt jetzt hier, dass aus der deutschen Rüstungsindustrie die Sorge zu hören ist, dass die Amerikaner nur darauf warteten, den Europäern für ihre Leopard-Lieferung Ersatz durch eigene Panzer zu offerieren. Der Ukraine-Krieg bietet den USA gerade die Gelegenheit, eben nach Helikoptern, nach Kampfjets und Raketen, nun auch mit Panzerfahrzeugen auf dem europäischen Rüstungsmarkt Fuß zu fassen und die deutsche Konkurrenz zu verdrängen.
Und das ist das, was ich auch gerade meinte damit. Also dafür spricht natürlich auch, dass die Amerikaner aus ihren rüstungspolitischen Interessen, wie gesagt, seit Jahrzehnten kein Geheimnis machen. In den 60er Jahren gründeten sie diese Agentur, die ich vorhin nannte, die dem US-Verteidigungsministerium untersteht. Und deren Aufgabe ist es, wie gesagt, Staaten davon zu überzeugen, amerikanische Waffen zu kaufen. Also besteht das Ziel darin, sie auf diese Weise nachhaltig an die USA zu binden. Es sind also hier ökonomische Interessen, die hier eine Rolle spielen. Wir dürfen nie vergessen, dass im Krieg Verteidigung von Demokratie und Schulen bauen und so weiter und so fort oder Menschenrechte zu schützen immer vorgeschoben wird. Es geht immer um Geld. Also wenn ich eins gelernt habe in dieser Inkarnation, dann ist das das. Für die Amerikaner hat das dann natürlich mehrere Vorteile, wenn die anderen darauf einsteigen und die Waffen holen, denn Partner mit den gleichen Waffen sind leichter in den von USA geführten Militärkoalitionen auch einzubinden, weil sie nämlich alle dann einheitliche Waffensysteme haben. Ist doch logisch, wenn ich mir beispielsweise einen Autotyp kaufe, dann kaufe ich mir am besten als Firmenwagen beispielsweise mehrere vom gleichen Typ, weil ich dann die Möglichkeiten habe, natürlich auch besser durch einen Lieferanten dann die Ersatzteile zu bekommen. Wir wissen, alles ändert sich ja und alle sind unterschiedlich. Durch diese Waffenkäufe sorgen sie zudem dafür, dass die Stückzahlen steigen und damit die Kosten sinken. Also die amerikanische Rüstungsindustrie kann zusätzliche Einnahmen in die Verbesserung und in die Entwicklung neuer Waffen investieren. Das ist natürlich das, was sie wollen. Und je größer die Umsätze sind, desto geringer sind die Kosten für die Stückzahl natürlich auch pro Waffe. Es ist ganz klar, Großproduktionen sind natürlich immer günstiger, als wenn sie einzeln in der Manufaktur hergestellt wird. Also wenn Austin, also der Minister, die deutsche Regierung drängt, die Genehmigung zur Lieferung von Leopard 2 in die Ukraine zu erteilen, dann muss er natürlich auch die amerikanischen Interessen im Blick haben.
Ja, die Neue Zürcher Zeitung schreibt dazu, für die Deutschen sei das ein Dilemma, denn gibt Scholz nach, schadet er den deutschen Interessen. Bleibt er hart, riskiert er, dass die Ukraine weitere Gebiete verliert, schadet damit ebenfalls den deutschen Interessen, auch den deutschen Ansehen natürlich. Und man spricht jetzt darüber, wie kommt es überhaupt zu dieser vertrackten Situation und was hat das mit der deutschen Sicherheitspolitik der vergangenen 30 Jahre zu tun?
Also erstmal muss man fragen, was wirklich die deutschen Interessen überhaupt sind. Hier wird ja dargestellt, wenn wir also quasi in Deutschland eine große Rüstungsindustrie aufbauen, dann dient das den deutschen Interessen. Ich sehe das erst einmal anders. Das dient den Interessen der Rüstungsindustrie und deren Aktionäre, die auf der gesamten Welt verteilt sind. Die deutschen Interessen sind aus meiner Sicht identisch zu sehen mit den Interessen der Bürger, die dort leben. Und die haben gar nichts davon, außer mehr Angst. Denn jede Form von Rüstungsaufstockung bedeutet eine Erhöhung des Aggressionspotenzials. Denn wenn Rüstung produziert wird, dann muss sie irgendwann, wenn die Ablaufdaten durchlaufen, auch irgendwann entsorgt werden. Um einer Entsorgung zu entgehen, bieten sich auch angezettelte Kriege an, um sie auf diesem Wege lieber zu verschießen, anstatt beispielsweise in die Entsorgung reinzugehen. Also Krauss, Maffei, Wegmann zum Beispiel und Rheinmetall haben ja einen hervorragenden Ruf in Deutschland. Und mit dem Leopard 2 bauen sie im Ausland natürlich. Und die bauen die besten Panzer weltweit, aber auch die teuersten. Da kostet ja 7 bis 8 Millionen Euro, kostet einen so ein Ding. Bis zu 15 Millionen können die kosten, wenn sie voll ausgestattet sind. Aber dann brauchen sie auch Begleitfahrzeuge im Einsatz. Allein in der NATO und in der EU gibt es 16 Länder, die den Leopard 2 gekauft haben. Und manche besitzen mehrere hundert Stück. Etwa die Türkei, Griechenland, Spanien, Polen und Finnland. Andere haben nur 50 oder noch weniger, zum Beispiel Norwegen, Dänemark und auch Kanada übrigens. Auch da gibt es die Leo 2 Panzer. Die Wahl eines Panzermodells, noch einmal, ist eine ganz langfristige Bindung. Die Ausbildung und das Training der Soldaten, die Infrastruktur für Wartung, Reparatur, die Versorgung mit Ersatzteilen, das alles lässt sich nicht mal eben von heute auf morgen von einem Panzertyp auf den anderen umstellen. Deshalb legt man sich gern auf einen Typen natürlich fest. Wer einmal im Geschäft ist, der bleibt es auch auf Jahrzehnte. Denn eine solche Struktur, die kehrt man nicht einfach um. Oder im Umkehrschluss heißt das, wer einmal aus dem Geschäft ist, der bleibt für lange Zeit draußen. Das droht jetzt natürlich Deutschland, was man mit einer destruktiven Haltung gegenüber den deutschen Interessen interpretiert. Was ich allerdings anders sehe, es geht hier eben nichts um Förderliches, es geht hier um Zerstörungsmaterial. Waffen sind Zerstörung. Also das ist aber in ökonomischer Betrachtungsweise ein wirtschaftlicher Verlust. Und der Verkauf von Waffen sichert natürlich dem Staat damit auch Steuern und somit den Arbeitsplätzen und den Unternehmen ihre Renditen zu.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Andreas, wenn jetzt Deutschland Leopard 2 Panzer in die Ukraine liefern sollte, dann dauert das ja Monate, bis überhaupt jemand darauf eingearbeitet ist. Und wie wir jetzt gerade hier von dir gehört haben, wie es auch die NZZ schreibt, ist es natürlich eine langfristige Bindung. Also das ist ein richtiges Geschäftsmodell über Jahrzehnte.
Ja, das haben wir gesehen, dass die Waffenlobbyistin und FDP, mit das FDP-Mitglied Frau Strack-Zimmermann da natürlich auch schon groß die Werbetrommel gerührt hat und gesagt, selbst wenn wir die Leos 2 noch gar nicht liefern können, weil die Produktionseinheiten viel zu gering sind. Man hat nämlich in der Vergangenheit die Produktion nämlich ziemlich runtergefahren im Interesse einer friedlichen Zukunft. Aber dann hat Frau Strack-Zimmermann gefordert, dass man die ukrainischen Soldaten nach Deutschland kommen lassen soll, um sie dann hier schon auszubilden. Hier ist gut, in Deutschland. Oder eben halt, dass sie in der Ukraine durch deutsche Offiziere ausgebildet werden. Wohl wissend, dass der wissenschaftliche Dienst im Bundestag gesagt hat, dass damit ein Kriegseintritt aus völkerrechtlicher Sicht verbunden ist. Aber da muss man einfach feststellen, dass die Lobbyinteressen offenbar stärker sind als die Interessen der Sicherheit der Bürger. Es ist für mich entsetzlich, was hier gerade abläuft.
Das bestätigt auch, was die NZZ berichtet, nämlich aus Kreisen der deutschen Rüstungsindustrie heißt es, dass die US-Regierung schon seit Jahren versuche, ihre Waffenverkäufe in Europa zu intensivieren. Und das Geschäft scheint gut für beide Seiten zu sein. Amerikanische Waffen gehören, wie es heißt, ebenfalls zu den besten der Welt. Aber der Handel hat auch seinen Preis. Letztes Jahr im Januar vereinbarten die Amerikaner zum Beispiel mit Kroatien die Lieferung von 89 gebrauchten Schützenpanzern Bradley, darunter 22 als Ersatzteilspender. Der Verkaufspreis betrug 130 Millionen Euro, abzüglich 46 Millionen, die das US-Verteidigungsministerium übernommen hatte. Aber was zunächst wie ein Schnäppchen klang, entpuppte sich als teures Unterfangen. Die Bradley, wie es hier heißt, sind mehr als 30 Jahre alt. Kroatien musste ein Gesamtpaket inklusive Ersatzteile, Instandhaltung und Wartung kaufen. Gesamtvolumen schließlich 630 Millionen Euro.
Ja, wir sehen da, dass es genauso ist, wie wenn man ein Auto kauft, was vermeintlich billig im Kaufpreis ist, wenn man ihn privat kauft, gebraucht. Wir müssen immer berechnen, wie sind die laufenden Kosten für dieses Ding. Das ist nämlich entscheidend. Und so sieht man das natürlich aus ökonomischer Sicht, dass es besonders schmerzhaft ist für die deutsche Panzerindustrie, wenn man die Entwicklung alleine in Polen mal betrachtet. In den vergangenen 20 Jahren hat das Land zum Beispiel, also Polen, mehr als 200 Leopard 2 in Deutschland gekauft. Nach der russischen Übernahme der Krim verschlechterte sich das deutsch-polnische Verhältnis natürlich, das wissen wir alle. Die Regierung in Warschau warf dann Berlin eine viel zu unkritische Politik gegenüber Moskau vor. Auch hier merken wir einen starken amerikanischen Einfluss. Das ist mal ganz kurz so meine Interpretation dazu. Deutschland galt für Polen als zunehmend immer unsicherer, auch bei den Waffenkäufen. Ja, und im Juli 2021 kündigte der Verteidigungsminister Blaschak, heißt er, an in Polen, in den USA 250 neue und 116 gebrauchte Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams zum Gesamtpreis von 8,85 Milliarden Euro zu kaufen. Und im Sommer vorherigen Jahres vereinbarte Polen zudem den Kauf von 1000 Kampfpanzern in Südkorea. Der Hersteller wird dazu ein Werk in Polen bauen. Was hier wichtig ist, hier wird also für Krauss-Maffei und für die Leopard-Herstellung natürlich ein Kunde wegfallen auf Dauer. Weil wer einmal geht, der ist erst einmal weg.
Ja, und vor allem, wie es hier in dem Bericht heißt, hatte sich auch die deutsche Industrie um diesen Auftrag beworben, ist aber dann leer ausgegangen. Und Polen kauft inzwischen Panzer aus den USA und aus Südkorea. Für Deutschland ist das natürlich auch politisch schmerzhaft, denn mit den polnischen Entscheidungen ist klar geworden, Deutschland, der unmittelbare Nachbar, ist kein strategischer, kein vertrauenswürdiger Partner mehr. Das sind jetzt die weitaus entfernteren USA oder Südkorea.
Ja, und hier sehen wir, wie schusselig die Grünen sich hier verhalten haben in der Vergangenheit. Die Grünen haben sich ja immer dargestellt als pazifistische Partei. Die Grünen haben sich über die Jahre hervorgetan, sich gegen jede Art von Panzerexporte im Prinzip auszusprechen. Und damit war natürlich logischerweise Deutschland für ausländische eventuelle Besteller oder potenzielle Kunden Deutschland ein Risiko, wenn da eine Regierung sich immer mehr nach oben abzeichnete, die sich ganz klar gegen Panzerexporte ausgibt. Also ging die Wirtschaft damit runter. Jetzt geht die Wirtschaft runter, weil die Grünen wieder an der Macht sind und fordern nun wie verrückt mehr oder weniger Panzerlieferungen, was natürlich gar nicht mehr funktionieren kann, weil eben halt die gesamten Potenziale runtergefahren wurde. Und mit der gleichzeitigen Energiepolitik wieder unter der grünen Führung ist es natürlich für Unternehmen auch gar nicht mehr möglich, im großen Stil überhaupt unternehmerisch tätig zu sein. Also man merkt, dass die Grünen eines damit machen, sie betreiben eine Kriegspolitik bei gleichzeitiger Abschaffung von friedlichen Industriestandorten und der Deindustrialisierung. Und hier wird die destruktive Haltung der Grünen auf allen Ebenen aus meiner Sicht ganz deutlich.
Ich erinnere mich an die Worte, es ist nur sinngemäß, von Gabor Steingart letzte Woche beim Fokus, der gesagt hat, der Westen führt Krieg mit der Ukraine gegen Russland und die USA gewinnen. Also egal, ob es um Energie, um Gas, um Öl, um alle möglichen weiteren Stoffe geht oder eben auch um Waffen. Irgendwie ist immer deutlicher erkennbar, die USA spucken in die Suppe. Und hier werden zum Beispiel anonyme Vertreter von Rüstungsfirmen zitiert, die berichten, dass die Amerikaner Ländern, die Leopard 2 an die Ukraine liefern könnten, gebrauchte Panzer als Ersatz aus dem eigenen Bestand und eine langfristige Industriepartnerschaft anböten. Jedes Land, das auf das amerikanische Angebot eingehe, sei für die deutsche Panzerindustrie kaum mehr zurückzugewinnen. Und darüber hinaus sinke auch der rüstungspolitische Einfluss Berlins.
Das ist genau das, was wir gesagt haben. Und ich genau darauf geht es hin. Also, ob die Befürchtung der deutschen Rüstungsindustrie jetzt für Kanzler Scholz eine entscheidende Rolle bei seiner zögerlichen Haltung zu den Panzerlieferungen spielen, also das will ich mal dahingestellt lassen. Auch die Wehrwirtschaft in Deutschland muss sich natürlich fragen, ob sie nicht längst wieder ihre Kapazitäten signifikant hätten erhöhen müssen. Der wachsende Bedarf nicht nur der Ukraine, sondern auch der westlichen Staaten an Kampfpanzern liegt ja spätestens seit dem 24. Februar 2022 auf der Hand, wenn man den westlichen Narrativen eben halt folgt, die ja diesen Krieg als als völlig überraschend und auch als völlig ungewöhnlich und als reinen, ich sag mal, Angriff Russlands ohne Vorgeschichte letztendlich interpretieren.
Ja, und es gibt, das ist eben das Spannende, auch darüber berichtet die NZZ hier in diesem wirklich aufschlussreichen Artikel. Olaf Scholz, der deutsche Kanzler, habe vor einigen Tagen geklagt, in Anbetracht der geringen Stückzahlen, die die deutschen Rüstungsunternehmen produzierten, könne von einer wirklichen Industrie gar nicht gesprochen werden und forderte, die Produktion von Waffen und Munition deutlich auszuweiten. Und letzten Samstag hat der SPD-Parteivorsitzende Klingbeil einen wörtlich Pakt mit der Rüstungsindustrie vorgeschlagen. Und die NZZ resümiert, dass beide Aussagen eigentlich zeigen, dass in der deutschen Sicherheitspolitik kein Mangel an Erkenntnis, sondern ein Mangel an Umsetzung herrscht. Und es bleibe die Frage, warum es diesen Pakt nach knapp einem Jahr Ukraine-Krieg mit der Industrie nicht schon längst gibt. Andreas, Eine Schuldige haben wir ja schon.
Also was ich interessant finde bei der Geschichte, ist dieser Begriff Pakt. Pakt ist immer ein Begriff, wenn es um einen kriegerischen Vorgang geht. Aus meiner Sicht, das war damals schon der Ribbentrop-Molotow-Pakt, der ja eigentlich der Hitler-Stalin-Pakt war. So wird er offiziell in den Geschichtsbüchern geführt. Wir sehen aber auch jetzt hier zum Beispiel wieder einen Pakt, der gefordert wird mit der Rüstungsindustrie. Wir sehen aber auch beispielsweise den Migrationspakt. Auch da sehen wir natürlich, welche Gewalttaten daraus resultieren im Moment. Also irgendwie ist dieser Begriff Pakt kein Vertrag im Sinne von, man verträgt sich. Vertrag ist ja ein Begriff, der vom Vertragen kommt, sondern ein Pakt. Und ein Pakt ist etwas, der auch oft hinter den Kulissen mit nicht unbedingt immer förderlichen Zielen verbunden ist.
Ja, also da gibt es ja auch verschiedene Deutungen zum Thema Pakt. Und das hat tatsächlich, wie du richtig sagst, überhaupt nichts damit zu tun, dass man eine gütliche Vereinbarung treffen möchte. Andreas, die russischen Medien berichten natürlich erst recht auch über dieses angeblich gescheiterte Treffen in Ramstein. Und da heißt es unter anderem hier bei RIA Novosti, wollen die USA andere ins Feuer schicken? Geht es in Wirklichkeit darum, die absehbare Niederlage jedem außer den USA in die Schuhe zu schieben, auch um der eigenen Bevölkerung gegenüber die Niederlage kaschieren zu können? Wenn es keine Abrams und keine US-Besatzungen sind, haben andere versagt. Nichts ist weniger denkbar als ein Eingeständnis einer US-Niederlage. Vorher wird alles ins Feuer geworfen. Bis auf die Küchenspüle, wie man das auf Englisch formulieren würde. Auch alle vermeintlichen Verbündeten.
Naja, das sind ja letztendlich die Entwicklungen, die wir alle erkennen können. Dass USA im Hintergrund dirigiert, aber niemals in der Verantwortung steht. Es sind andere, wo der Krieg ausgeführt wird. Es sind andere, die diskutieren, ob sie jetzt in einen Kriegseintritt reingeraten oder nicht. Das sind immer andere. Spannenderweise sogar genau die Leute, die angeblich mit in ihrem Bündnis der Freunde sind. Das heißt dann NATO. Und man merkt sehr deutlich, dass diese NATO sich immer mehr offenbart, nicht als ein freundschaftlicher Pakt, sondern mehr oder weniger als eine Vereinigung oder eine Vereinnahmung gewissermaßen, die auch dazu dienen kann, die eigenen Mitglieder im Prinzip zu schädigen oder sogar aus dem Spiel herauszuziehen. Also das ist schon alles sehr fragwürdig und man muss da sehr vorsichtig sein, auch wie man noch argumentiert hier.
Wie wird er? Ja, immer schön vorsichtig. Ne? Das ist die Mutter der Porzellankiste. Und Thomas Röper von Antispiegel, der hat eine russische Nachrichtensendung übersetzt, die also überschrieben ist mit dem Titel Das Scheitern von Rammstein und westliche Zankereien. Und da wird zunächst mal darauf hingewiesen, dass letzte Woche am Dienstag der russische Verteidigungsminister Shoigu mit dem Führungsstab der russischen Streitkräfte zusammengetroffen war. Und das Hauptthema war die Umsetzung des Präsidialdekrets zur Aufstockung der Truppenstärke. Da heißt es, der Präsident der Russischen Föderation hat beschlossen, die Stärke der Streitkräfte auf 1,5 Millionen Soldaten zu erhöhen. Die militärische Sicherheit des Staates und der Schutz der neuen Subjekte und kritischen Einrichtungen der Russischen Föderation können nur durch die Stärkung der wichtigsten strukturellen Komponenten der Streitkräfte gewährleistet werden. Und da heißt es, zwei neue strategische Territorialverbände der Streitkräfte sind geplant, Militärbezirke Moskau und Leningrad, sowie autarke Truppengruppierungen auf dem Territorium der neuen Subjekte, damit ist natürlich die Ostukraine gemeint, der Russischen Föderation. Die Aufstockung also auf 1,5 Millionen Soldaten, das klingt schon wirklich wie eine Mobilmachung.
Naja, eine Mobilmachung ist das ja so oder so, denn wir müssen ja sehen, dass Russland natürlich auch nicht auf dem Baum schläft und sagt, wenn da momentan solche gigantischen Prozesse laufen gerade, dass da natürlich auch in irgendeiner Form gegen angestunken werden muss. Nun dürfen wir bei der ganzen Geschichte eines nicht vergessen. Der sogenannte Westen, der ja eine sogenannte Hegemonialmacht dargestellt hat, also quasi eine unilaterale Macht und auch ja als Weltpolizei jahrelang galt, das kommt natürlich noch aus den 1980er Jahren. Vielleicht mal ein Hintergrund. In den 80er Jahren hat der sogenannte Westen das, was wir heute unter Westen verstehen, ungefähr 80% der Weltwirtschaft an Anteil ausgemacht. Heute sind es nur noch 34%. Das sind die aktuellen Zahlen, die habe ich gestern nachgesehen. So, und wenn man sich dann darüber stellt, dass jemand mit 34% Weltmarktanteil mehr oder weniger immer noch die Weltrolle spielen will, dann muss man davon ausgehen, dass die anderen, die übrigens über 90% der Weltbevölkerung auf sich vereinen, mit dem größten Teil aller Staaten dieser Welt, dass die irgendwann sagen, so, jetzt reicht es. Und ich glaube, auch an der Stelle ist Russland hoch motiviert, weil sie natürlich auch merken, dass sie viele, viele Befürworter haben, auf der gesamten Welt verteilt, ob das Afrika ist, ob das Südamerika ist, ob das arabische Staaten sind und so weiter. Selbst Israel ist ja verhalten gegenüber eine Anklage gegen Russland. Also das macht einen ja schon sehr nachdenklich. Und da ist es natürlich auch, denke ich mal, die logische Konsequenz, dass Russland sagt, wir werden natürlich diese Aggression, so wird es ja von denen gesehen, verteidigen. Ich komme mir schon fast vor, als würde ich Russland jetzt verteidigen. Das ist nicht der Fall. Ich möchte, dass wir Frieden haben und wir lernen, welche große Gefahr davon ausgeht. Und diese 1,5 Millionen Soldaten sind nicht nur wieder potenzielles Kanonenfutter. Das sind nämlich menschliche Seelen, die dann vorzeitig aus dem Leben scheiden müssen, durch Gewalt, die nicht sein müsste, eventuell aus dem Leben. Und das ist genau das, was mich auch so zornig macht.
Und an jeder dieser Menschenseelen hängen Familien. Mütter, Väter, Ehefrauen, Kinder und so weiter, Geschwister.
Ich habe gerade noch mal reingegeben das Wort Pakt, weil ich einfach mal wissen wollte, weil ja gesagt wurde von dem SPD-Klingbeil, dass wir einen Pakt mit der Rüstungsindustrie machen sollten. Und wenn ich einfach mal reinschreibe in Google, was ist ein Pakt, da kommt sofort Pakt. Erstens, Bündnis zweier Staaten, darunter steht ein militärischer Pakt und darunter steht vertragliche Vereinbarung Übereinkunft und da steht Faustpakt mit dem Teufel direkt drunter. Das ist das als Erste, was ich dann finde.
So, damit haben wir das Thema jetzt auch geklärt. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über ein Szenario, das sich da hochschaukelt. Du hast vorhin gesagt, die Menschen werden vorbereitet, Schritt für Schritt, auf möglicherweise einen dritten Weltkrieg. Ich meine, so viel Kriegslust, wie im Moment auch aus Parteien in Deutschland kommt, wie man das nie für möglich gehalten hätte, könnte schon in diese Richtung gehen. Wir bitten trotzdem alle immer, in der Ruhe zu bleiben, sich jetzt nicht in Angst und Panik versetzen zu lassen. Man hat vor 3 Jahren angefangen, die Menschen auf aller Welt unter Druck und Panik zu setzen wegen einer Mikrobe und all den Maßnahmen und Impfungen sogenannten und so weiter. Jetzt sind es andere Themen, aber es ist ein erklärtes Ziel, die Menschen unter Druck zu halten. Dazu gehört auch in Europa beispielsweise, aber auch hier in Nordamerika die Energiepolitik. Auch hier ist der Diesel mega teuer geworden, das Benzin. Und viele Menschen, die hier heizen wollen, können sich das auch schon fast nicht mehr leisten, außer sie haben halt einen Holzofen und können eben mit Holz feuern. Andreas, und die Sanktionen, die die EU gegen Russland erlassen hat, zum Beispiel jetzt die Ölsanktionen, die werden wiederum einiges nach sich ziehen. Denn ab dem 5. Februar, das ist jetzt noch 2 Wochen hin, wird die EU sich Großbritannien und den USA anschließen und die Einfuhr von russischem Diesel und anderen Ölprodukten auf dem Seeweg verbieten. Das ist eine Maßnahme, die die Einnahmen Russlands aus den Energieimporten schmälern will. Man will also dem bösen Ivan wieder ordentlich eins auswischen. Aber wie es eben in verschiedenen Berichten heißt und worauf als Gefahren eben auch hingewiesen wird, also wir haben jetzt hier zum Beispiel vorliegen einen Bericht der deutschen Wirtschaftsnachrichten. Die EU riskiert damit zugleich natürlich Versorgungsengpässe und einen weiteren Anstieg der Inflation. Denn das hat natürlich nachhaltige Folgen.
Also wir müssen ja unterscheiden zwischen EU und Europa. Und die EU ist ja ein verlängerter Arm auch der amerikanischen oder transatlantischen Machtstrukturen zwischen Großbritannien und USA. Man muss das historisch versuchen, immer wieder im Hintergrund zu haben, um den Zusammenhang nicht zu verlieren. Denn es gab ja im Rahmen der industriellen Revolution dann irgendwann den Ersten Weltkrieg, Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und das, was wir jetzt als drohenden Dritten sehen, ist eigentlich nichts anderes als ein laufender Prozess, der seit 1914 läuft in verschiedenen Phasen und jetzt diese Phase wieder in eine heiße Phase übergeht. Wir können diese Kriege, die da waren und die eventuell drohen, nicht isoliert betrachten, sondern wir müssen sie immer im Zusammenhang sehen, dass wir wissen, wie dieser Fluss und die Entwicklungen gelaufen sind. Und genau hier sehe ich natürlich eines, dass ich schlimm finde, dass Europa sich durch die EU dermaßen spalten lässt. Europa ist nicht die EU. Und EU als verlängerter Arm von Lobbyisten und auch USA hat es geschafft, eben halt diese Differenz zwischen Russland und Europa immer stärker werden zu lassen. Und wir merken, wie hier natürlich auch mehr oder weniger ein großes Aggressionspotenzial aufgebaut ist. Das ist das, was mich am meisten stört. Eines ist wichtig: Russland war immer ein zuverlässiger Partner, selbst zu Sowjetzeiten, selbst in der kältesten Phase der Sowjetunion mit dem Westen haben sie immer ordnungsgemäß geliefert. Aber hier genau beginnt nämlich die Grundlage auch dieser Gewaltspirale, die hier läuft, bis hin dann nachher zur Sprengung der Nord Stream 1 und 2. Das sind die großen Zusammenhänge und die dürfen wir niemals vergessen.
Ja, bevor die Welt irgendwann in Frieden und Harmonie übergehen kann, müssen sich diese Dinge alle derartig aufschaukeln, bis sie wirklich kurz vor der Detonation stehen. Und wahrscheinlich werden wir die auch noch erleben. Und deswegen ist es gut, wenn du immer wieder so auf die Zusammenhänge hinweist. Also, wenn die europäischen Verbraucher von Diesel und anderen Ölprodukten es nicht schaffen, alternative Bezugsquellen auch noch zu erschwinglichen Preisen zu finden, dann werden diese Sanktionen natürlich die Kosten in einigen ganz wichtigen Wirtschaftszweigen wiederum in die Höhe treiben. Natürlich gehört dazu die Landwirtschaft, auch der Straßengüterverkehr, aber eben auch die verarbeitende Industrie. Andreas, und seit dem 5. Dezember ist ja in der EU der Import von Rohöl aus Russland über den Seeweg verboten und es gilt für russisches Rohöl eine Preisobergrenze, $60 pro Barrel heißt es. Das muss auch von den Unternehmen eingehalten werden, wenn sie weiterhin Rohöl von Russland kaufen wollen. Und die Dienstleistungen wie Versicherungen, die können sie auch nur unter solchen Umständen in Anspruch nehmen. Darüber haben wir ja auch hier schon mal gesprochen. Aber jetzt die neuen Sanktionen in 14 Tagen ab 5. Februar betreffen jetzt noch viel mehr, nämlich russische raffinierte Kraftstoffe auf dem Seeweg. Und Russland ist ja auch wichtiger Exporteur, unter anderem von Nafta. Das ist zur Herstellung von Benzin und Kunststoffen wichtig in der Verwendung. Und von Heizöl, das natürlich auch wiederum zur Stromerzeugung und in der Schifffahrt eingesetzt wird.
Ja, das sind alles so vom grünen Tisch erdachte Maßnahmen, die vorn und hinten natürlich nichts bringen werden. Genauso wie man umgangen ist die russischen Öllieferungen nach Europa, indem man eben die sogenannte lettische Mischung erfand. Das wurde also das Öl, das Rohöl wurde dann von Russland nach Indien, von Indien mit arabischem Öl gemischt und dann wurde es quasi als arabisches Öl verkauft, obwohl russisches Öl drin war und das zu normalen Preisen. Niemand wird zum Preisdeckel von $60 das Öl bekommen, denn da verkauft Russland einfach nicht, da behalten sie es lieber selbst. Die haben ja auch kein Problem damit, denen geht es ja gut. Die Wirtschaft geht ja nach oben und nicht nach unten. Die haben ja genau das Gegenteilige zu verzeichnen als das, was der sogenannte Westen jetzt eben halt zu verzeichnen hat. Also das ist wirklich wichtig. Am schwierigsten wird es trotzdem sein, jetzt natürlich Ersatz für das russische Diesel zu finden, der Autos, Lkw, Traktoren, Schiffe, Produktion und Baumaschinen antreiben. Das ist ja das, was wir in Europa gerade brauchen. Denken wir an die Erntesaison, die dann irgendwann kommt. Im Jahr 2022 wurden rund 220 Millionen Barrel aus russischen Häfen in die EU verschifft. Daten von Rystad Energy zeigen zum Beispiel, dass Russland mit einem Anteil von 29% an den gesamten Dieselimporten im vergangenen Jahr der größte Lieferant der EU waren. Wie wollen die das denn eben ausgleichen? Das können sie nicht, indem sie sagen, wir lassen da ein paar LNG-Schiffe rüberfahren über den Atlantik von USA, die übrigens auch viel lieber ihr Öl teurer verkaufen in Richtung China, indem sie das nämlich über den Pazifik schicken. Also das ist ja auch die Problematik. Das heißt, die Abhängigkeitsmachung, die jetzt im Prinzip durch USA-Öl droht, ist aus meiner Sicht fast noch gefährlicher als die von Russland droht. Weil nämlich ein Schiff kann morgen woanders hinfahren. Das ist für USA kein höherer Kostenaufwand. Da aber Russland über Jahrzehnte die Pipelines für sehr viele Milliardengelder gelegt haben, sind sie auch daran interessiert, dass die genutzt werden, und zwar so lange wie deren Lebenszeit ist, um ein Maximum an Rendite rauszuholen. Und damit kann man auch relativ sicher planen, wenn russisches Öl wieder liefern würde. Und ich glaube, sie würden wieder liefern, wenn man sich an einen Tisch setzen würde. Und ich glaube, man würde auch Frieden reinkommen. Ich bin da ziemlich sicher. Aber man muss es wollen. Übrigens auch von allen Seiten. Auch die russische Entwicklung im Moment, was die kriegerischen Unruhen anbelangt, ist für mich besorgniserregend. Und auch das, was Herr Medvedev da teilweise von sich gibt, finde ich bedenklich. Und bei weitem ist das zu verurteilen.
Du meinst unter anderem auch die martialischen Ankündigungen von Medvedev, wo man sich tatsächlich wundert, wo kommt sowas her? Für mich stellt sich die Frage, wie es wirklich sein kann, dass die EU-Staats- und Regierungschefs hoffen, dass die neuen Sanktionen den Russen, den russischen Finanzen schaden könnte und überhaupt gar nicht daran zu denken scheinen, dass es in Europa jetzt dann wirklich zu einem Schock in der Energieversorgung kommen könnte. Und das wird es unweigerlich, weil jetzt kommt dann inzwischen bald gar nichts mehr.
Und da kann ich nur interpretieren, da es eigentlich alle wissen, und auch das Crash-Ministerium von Herrn Habeck, Entschuldigung, die wissen das genauso. Da gibt es nämlich hervorragende Leute, die die Zusammenhänge verstehen, aber leider unter einer politischen Einflussnahme stehen, die mehr oder weniger den Wirtschaftsstandort Deutschland gegen die Wand fahren. Das ist genau das, was ich jetzt ermitteln muss, ermitteln kann. Hier muss eine Agenda zugrunde liegen, um genau das zu erreichen. Und jetzt müssen wir dann die Stufe höher gehen. Warum? Aber das haben wir ja oft genug auch schon suggeriert, was dahinter steht.
Wir wenden uns heute dem zweiten Themenkomplex zu. Das ist die Lebensmittelversorgung. Die Lebensmittelversorgung weltweit ist ja seit der Mikrobe, seit Lieferkettenausfällen, spätestens dann auch seit Februar 2022, wo der Ukraine-Krieg begonnen hat, wackelig. Wir haben ganz viele Gründe, warum was nicht wann geliefert werden kann. Da stecken Schiffe im Suezkanal fest, da stauen sich Schiffe vor großen Welthäfen, da gibt es keine Lkw-Fahrer mehr, entweder sie sind krank oder sie haben die Spritze nicht bekommen. Ihr erinnert euch, dann fallen Flugzeuge, Cargos aus, es wird nichts mehr hin und her transportiert und immer häufiger sieht man, es fehlt in den Regalen. Das, worüber wir tatsächlich vor 2,5 Jahren hier gesprochen haben, durch Informanten, die uns damals Informationen gegeben haben, worauf man sich unter anderem in Berlin vorbereitet, nämlich auf Lebensmittelproduktionsausfälle, auf leere Regale in den Supermärkten, auf ein Krisenszenario zur Lebensmittelversorgung der Bevölkerung, zum Beispiel durch die Bundeswehr. All die Punkte haben wir hier besprochen und manchmal kommen dann so Schreiben, ja, was ihr alles angekündigt habt und es ist nichts eingetreten. Naja, also es ist schon inzwischen einiges eingetreten. Viele Tiernahrungshersteller stellen das, was man gewohnt war, für Hunde und Katzen nicht mehr her. Und auch in den Markenartikeln wird es weniger und weniger. Und wir sehen gerade hier mehrere Berichte. Hier ist einer zum Beispiel vom Münchner Merkur. Da hat sich der Chef von Rewe geäußert. Und zwar heißt der Mann Lionel Zock. Der ist Vorstandsvorsitzender der Rewe Group. Und der hat kein Blatt mehr vor den Mund genommen. Und er hat angekündigt, dass man für Rewe bis zu 20% weniger Ware derzeit bekommt. Und woran liegt es? Er sagt, ja, manchmal ist die Logistik ein Problem, manchmal fehlt Rohware für die Produktion. Und das führe wiederum dazu, dass nicht die volle Menge geliefert werden kann. Und die Lieferquote habe sich generell massiv verschlechtert. Er sagt, zwar sei das System insgesamt noch stabil, aber in der Spitze bekommen wir aktuell aktuell bis zu 20% weniger Ware geliefert, als wir bestellt haben. Und das sei nicht das einzige Problem, denn wir haben auch schon oft darüber berichtet, es toben Preiskämpfe zwischen den Händlern und den Herstellern, den Produzenten. Und schon 2020 gab es infolge dieser Streitigkeiten leere Regale. Und jetzt wird es wohl auf eine Spitze hinauslaufen. Und dieser Rewe-Chef kündigt eben an, dass das immer schwieriger werden wird und auch Edeka stehe vor Problemen. Dort heißt es, das sagt der Edeka-Chef Markus Moser, für 2023 liegen uns wieder massive Preisforderungen der großen Markenkonzerne auf dem Tisch und das zusätzlich zu den Preiserhöhungen, die bereits im letzten Jahr durchgesetzt wurden. Andreas, wir erleben ja noch viel mehr. Wir erleben, dass Tierfarmen plötzlich abgebrannt werden, dass Millionen Tiere, Geflügel gekeult wird wegen angeblicher Pesten. Es fallen Rinderherden um. Es soll weniger Fleisch gegessen werden. Und jetzt kommt das neue Thema, mehr und mehr Insekten sollen stattdessen auf den Teller. Mal ganz kurz eingeordnet, bevor wir dann im Detail dazu kommen, zu diesem Insektenthema. Es scheint ja eine Art Verschiebung der gesamten Lebensmittelproduktion jetzt augenfällig zu werden. Es scheint eine Art, wenn man eine Strategie dahinter vermuten möchte, eine Art Machtübernahme der Lebensmittelproduktion global stattzufinden.
Naja, wer die Lebensmittel regiert und wer diese Branche letztendlich unter seinen Fittichen hält, der hat natürlich die Macht über die Welt. Denn derjenige, der das Essen steuert, der steuert alle Menschen. Und wir sehen natürlich auch, dass hier für mich auffällig die Nahrungsmittel an allen Kanten verknappt werden. Durch zufällige Dinge, wie du sagtest, da liegt dann beispielsweise in dem Kanal irgendwo unten bei Ägypten ein Schiff quer. Zurzeit interessanterweise auch diese Geschichte mit dem ukrainischen Schiff, welches im Bosporus liegt. Der Bosporus ist ja dieser schmale Kanal vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer. Und dadurch ist zum Beispiel ein querliegendes Schiff von der Ukraine beladen mit Nahrungsmitteln. Also ich weiß nicht, Getreide oder was sie hatten, keine Ahnung. Und in dem Moment wurde der gesamte Bosporus gesperrt. Und wenn wir wissen, dass in Odessa, das ist also im Schwarzen Meer auf der ukrainischen Seite, dass dort das Getreide liegt und verteilt werden muss an die Länder, wo ja Hunger herrscht und dann Unterbrechungen stattfinden, dann passt das auch irgendwie immer in das Bild. Also wir merken, dass hier massiv die Nahrungsmittel reduziert werden an allen Kanten durch damals schon irgendwelche Geflügelkeulungen, da gab es dann eben Vogelgrippe, dann gab es Schweinegrippe, dann gab es eben halt, wie war das mit den Kühen, die irgendwann hatten, die dann irgendwann durch Kuhseuchen und so weiter und so fort. Also all diese Dinge sind gelaufen und es führte immer dazu, dass plötzlich kein Essen mehr da war. Und daran erkenne ich oder glaube zu erkennen eine bestimmte Strategie.
Ja, dazu gehört ja auch die Benachteiligung der Bauern und Landwirte. Wir haben auch hier in den letzten 2 Jahren so viele Appelle und Hilferufe von Landwirten eingestellt, die gewarnt haben, dass die neue Politik der Grünen, Cem Özdemir ist Landwirtschaftsminister, sein praktisch Vorzeigegrüner, lupenreinster Art, der immer mehr Anbauflächen brach liegen lassen will durch neue Verordnungen, weil das angeblich gut fürs Klima sei.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade sagst. Wenn du sagst zum Beispiel auch, Edeka sagt, es wird zu teuer vom Einkauf und so weiter und wir müssen uns davon lösen. Wenn sie sich von Produkten lösen, dann werden natürlich auch gleichzeitig die entsprechenden Zulieferer, und das sind ja die Bauern. Wir dürfen nicht vergessen, jedes Brot, jedes Produkt, jeder Riegel, alles was produziert wird in Fabriken, basiert ja auf Rohstoffen. Die Rohstoffen basieren wiederum durch Anbau. Dieser Anbau entsteht wieder durch private, größere oder kleinere bäuerliche Betriebe, die ausgebeutet werden, zu wenig Geld bekommen, keine Frage, aber die zumindest ihr Dasein fristen können und von der Infrastruktur noch bestehen. Wenn jetzt beispielsweise durch eine Verweigerung der normalen Waren von den großen Herstellern jetzt im Prinzip eine neue Situation eintritt, dann fallen auch alle Bauern automatisch damit ins Chaos und gehen in den Untergang. Und wenn wir dann letztendlich eine neue, ich sage mal, Bindung, eine Zentralisierung bekommen der gesamten Nahrungsmittel, dann bedeutet das, dass nur noch 2, 3 große Konzerne, und genau das ist dieser Weg zur Einweltregierung. Zum Schluss ist nämlich nur noch ein Konzern, die dann letztendlich vermeintlich unter den Führern bestimmter hybriden Menschen, die sich überheben über andere Menschen, die Führung letztendlich übernehmen wollen. Hier genau sehen wir letztendlich eine klare Entwicklung.
Ich hatte euch neulich einen Podcast eingestellt, da weise ich darauf hin, dass in dem Buch Die Krake von Davos von Miriam Muhm, einer italienisch-deutschen Journalistin, die Hintergründe auch aufgezeigt werden, wie die Lebensmittelproduktion weltweit jetzt verändert wird und wer vor allem daran ein Interesse hat, wer hinter diesen Strategien steht. Da kommen wir gleich drauf, denn Andreas hat sich dankenswerterweise da mal etwas reingekniet und mit viel Sisyphusarbeit die Hintergründe ein bisschen klarer erscheinen lassen. Aber ich möchte euch, bevor wir dahin kommen, jetzt doch noch mal einen Überblick geben über diese Insektenproduktion, die jetzt vermehrt anläuft. Und diese Insekten, ob das Heuschrecken oder Mehlwürmer sind, die sollen in Zukunft unseren Speiseplan bestimmen, anstatt eben herkömmliches Fleisch. Übrigens hat auch darüber Miriam Muhm Hintergründe geliefert, die wir in dem Kongress detailliert besprechen werden. Und es ist wirklich eine ganz herausragende Journalistin. Dieses Buch ist reine Fleißarbeit. Was das bedeutet, weiß ich aus Erfahrung. Man sitzt wirklich Monate, wenn nicht Jahre lang, um die Hintergründe alle aufzuzeigen. Also, in der EU müssen Insekten als sogenannte neuartige Lebensmittel ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Und das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat zum Beispiel berichtet, dass ja schon übergangsweise seit 2021 unter anderem Grillen, Heuschrecken und Buffalo-Würmer verarbeitet und verkauft werden. 2021 hat die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA eben auch Mehlwürmer, die Larven des Mehlkäfers, als wörtlich sicheres Lebensmittel eingestuft. Und jetzt im Januar, also vor wenigen Tagen, ist veröffentlicht worden, dass am 24., also ab morgen, ihr Lieben, die neue EU-Verordnung greift und dann sind erlaubt die Verarbeitung von Hausgrillen und Getreideschimmelkäfern in gefrorener, pastenartiger, getrockneter und pulverisierter Form. Man schwärmt von einem hohen Proteingehalt, von ganz gesunden Sachen. Wenn man sich das allerdings näher anschaut, dann gibt es mehrere Klinken. Also es ist nicht für jedermann geeignet, denn zum Beispiel, wer allergisch ist auf Krusten- und Schalentiere, sollte sich schleunigst davon fernhalten. Vor allem ist aber das Problem, dass das Zeug jetzt schon überall untergemischt wird. Zum Beispiel in Lebensmitteln wie Brot, wie Suppen, wie Nudeln, Snacks, Erdnussbutter, Schokoladenerzeugnissen. Überall können ab morgen diese Viecher enthalten sein. Und man muss schon genau drauf schauen, wenn man das eben nicht möchte. Übrigens dazu mal hier ein Hinweis, Andreas. Was würdest du denn davon halten, wenn wir unsere Abonnenten hier im Kanal, wenn wir euch also jetzt mal bitten, die Augen und Ohren offen zu halten, und wenn ihr einkaufen geht und ihr seht, wir sprechen gleich davon, wie ihr das auch erkennen könnt, uns Fotos macht und uns eventuell eben diese Fotos und Informationen zuschicken, sodass wir daraus vielleicht mal eine Aktion machen könnten?
Das ist eine gute Idee. Finde ich gar nicht schlecht. Also, das ist eine gute Idee. Also, wenn ihr beispielsweise durch den Supermarkt geht, guckt auf die Ingredients, also auf den Inhaltsangabe, was dort drin steht. Und wenn ihr die Hinweise für diese Insektenanteile findet, am besten einfach ein Foto von dem Produkt machen und dann eben halt auch schreiben, was da drin ist, kurz, oder eben halt eine Kopie von dem, was da drin steht, über die Ingredients, über die Inhaltsstoffe. Und dann könnte man das tatsächlich mehr oder weniger im Kanal darstellen, dass jeder weiß, wenn er das kauft, dann weiß er, dass er eben halt Mehl- oder Schimmelwürmer auch isst.
Genau. Und die erste Zulassung für ein sogenanntes Speiseinsekt ist eben 2021 erteilt worden innerhalb der EU. Und das war der Mehlwurm. So, jetzt ist es natürlich so, da steht auf den Packungen, wenn ihr jetzt Mehl kauft und da ist der Mehlwurm mit drin. Früher sollte man das immer verhindern, dass ein Mehlwurm ins Mehl kommt. Heute führt man ihn direkt damit ein. Dann steht da eben nicht Mehlwurm draus, sondern es wird der lateinische Name genannt. Und ich werde euch einen Artikel hier einstellen heute nochmal. Ich glaube, wir hatten ihn schon mal drinnen, aber er ist dafür wichtig. Der ist von Report 24 und die Überschrift von diesem Artikel lautet: In der EU offiziell zugelassen, diese vier Insekten können sich in ihren Lebensmitteln verbergen. Also der Mehlwurm, der heißt zum Beispiel Tenebrio molitor. Das würde dann da draufstehen. Und der ist zum Beispiel enthalten auch in Proteinerzeugnissen, also hier für die Muckibudenleute, oder in Keksen oder in Gerichten und Teigwaren. Dann steht hier, bei der Verwendung von Insekten muss auf der Packung des Lebensmittels der Hinweis zu finden sein, dass der Verzehr bei Menschen mit bekannten Allergien gegen Krebs und Weichtiere und ihre Erzeugnisse sowie gegen Hausstaubmilben allergische Reaktionen hervorrufen kann. Im November vor 2 Jahren, also 2021, erfolgte dann die Zulassung für das zweite Speiseinsekt. Und das ist erfolgt durch die Fair Insects BV aus den Niederlanden. Darüber wird Andreas uns gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Und das ist die Wanderheuschrecke. Die nennt sich Locusta migratoria. Das ist eine Wanderheuschrecke. Und die wird verwendet auch jetzt schon in verarbeiteten Kartoffelprodukten, in Fleischanalogen, in Suppenkonzentraten, in bierähnlichen Getränken, auch Mischungen für alkoholische Getränke, in Nüssen, Ölsamen, Kichererbsen und so weiter. Dann letztes Jahr ist die Hausgrille dazugekommen, Acheta domesticos heißt die, und die ist auch unter anderem in Brot und Brötchen. Also kommt sie jetzt rein, ist übrigens auch von Fair Insects BV aus den Niederlanden beantragt und patentiert worden. Backwaren, Getreideriegel, Kekse, Suppen, Suppenkonzentrate, wieder bierähnliche Getränke, aber auch Fleischzubereitungen, gefrorene, fermentierte Erzeugnisse auf Milchbasis, also auch Eiscremes, Schokoladenerzeugnisse. Und hier vielleicht nochmal ein Hinweis, was die Miriam Muhm zu diesem Thema schreibt. Sie sagt, warum wird das alles patentiert? Weil man natürlich eine riesen Geldmaschine damit angeworfen hat. Denn wenn ein Rind zum Beispiel ein Steak abgibt, wird niemand auf der Welt auf dieses Steak ein Patent erheben können. Aber auf solche Mischungen bzw. die Verarbeitung dann natürlich schon. Andreas, bevor ich, also vielleicht noch ganz kurz, der Getreideschimmelkäfer, der kommt jetzt dazu. Der ist, was, wie heißt der? Aphytobius diaperinus. Das ist der Getreideschimmelkäfer, der in gefrorenen, in pastenartigen, getrockneten Formen als neues Lebensmittel unter die EU-Bürger gebracht wird. Auch wieder ähnliche Produkte, wie wir gerade genannt haben, Getreide, Teigwaren, Nudeln, Snacks, Chips, Cracker, Brotscheiben, alles, was lecker knusprig ist. Und jetzt haben wir mehrfach diese Firma genannt, Fair Insects BV. Und da hast du gesagt, als wir am Küchentisch über das alles gesprochen hatten, so bereiten wir ja manchmal auch die Sendungen vor, hast du gesagt, Moment, also das will ich mir aber jetzt mal genauer anschauen, wer sich dahinter verbirgt. Und wir hatten heute auch eingestellt, es gibt jetzt neue leckere, crunchy, knusprige, was sind das, Käfer oder Heuschrecken mit Zimt bestreut, die von einem der größten, ich glaube, der sechstgrößte Lebensmittelhersteller der ganzen Welt auf den Markt gebracht wurden. Und diese Unternehmen wie Fair Insect und so weiter, Die haben ja wahrscheinlich auch ein gutes Geschäft mit diesen Patenten im Kopf. Was hast du da rausgefunden?
Naja, erstmal geht es dabei um eine Firma Crunchbase. Die spielt da offenbar eine relativ große Rolle. Crunchbase Incorporated ist ein Unternehmen mit Sitz in San Francisco und ist vor allem ein US-amerikanischer kommerzieller Datenbankanbieter und Nachrichtenportal für Unternehmens- und Wirtschaftsinformation mit Schwerpunkt auf Technologieunternehmen und Investoren. Also die motivieren natürlich auch durch ihre Berichterstattung Investoren in bestimmte Märkte einzutauchen, bei der dieser ganzen Thematik immer wieder auftaucht. Also die haben zum Beispiel die Firma Fairinsect mit unterstützt und die sitzt in Holland und die hat sich auf die Zucht von Insekten für den menschlichen Verzehr spezialisiert. Und da gibt es dann zum Beispiel zu kaufen, man kann auf deren Seite gehen, 7-Tage-Rationen zum Essen zum Beispiel, in Plastik übrigens und Folientüten verschweißt, die eher weniger naturverbunden wirken. Aber darum geht es ja nicht um die Natur und um den Klimaschutz. Das ist aus meiner Sicht vorgeschoben, das wissen wir ja. Da gibt es zum Beispiel Snacktüten in allerlei Geschmacksrichtungen, hast du gerade schon gesagt, kann man alles auf deren Website bestellen. Aber jetzt wird's interessant. Im April 2017 wurde veröffentlicht, dass das Unternehmen Protix Biosystems, also Protix Biosystems, die holländische Firma Fairinsect übernommen haben. Und da lohnt es sich genauer mal hinzusehen, denn diese Protix, die tritt nun unter anderem als multinationaler Hersteller und Lieferant von Insekteninhaltsstoffen für Nahrung auf. Und das Unternehmen betreibt die mittlerweile weltweit größte Insektenfabrik in Bergen op Zoom. Das ist also eine Stadt dort in den Niederlanden. Also geht es hier um eine Tochtergesellschaft, Fairinsect.
Und wer steht jetzt genau hinter dieser Firma Protix und was ist deren Business?
Also die ist gegründet worden im Jahre 2009 und hat sich zum führenden Unternehmen für Inhaltsstoffe mit einer ziemlich breiten Palette von Inhaltsstoffen und zwar aus der schwarzen Soldatenfliege entwickelt. Also das ist eine der entscheidenden Geräte, die dort eben genutzt werden, nämlich der Insekten. Im Jahre 2009 gründete Keith Arts, das ist ein Manager, der übrigens auf der Webseite des World Economic Forum einen besonderen Ehrenplatz als innovativer Unternehmer für Nachhaltigkeit eingenommen hat. Können wir uns schon vorstellen, in welche Richtung das geht. Ebenso sein Kollege Tariq Arsiwalla, der sich für ein nachhaltiges Lebensmittelsystem engagieren soll. So wird es in den Hofmedien zumindest angepriesen. Weitere wichtige Schwerpunkte bei diesem Protix-Konzern sind, er fokussiert sich auf Hightech-Kontrollsysteme, künstliche Intelligenz, genetische Verbesserungsprogramme und Robotik. Also voll im WEF-Modus. Protix wurde natürlich auch vom Weltwirtschaftsforum mit dem Technology Pioneer Award ausgezeichnet. Und im Jahr 2020 wurde Protix vom Erasmus Center of Entrepreneurship als das am schnellsten wachsende niederländische Unternehmen mit einer sozialen Mission nominiert. Klar, ist ja alles sozial. Also da geht es also immer so weiter, die entsprechenden Auszeichnungen, die dort stattgefunden haben. Also ganz klar im Trend einer Struktur.
Also, aus meiner Sicht scheint das ja ein Unternehmen zu sein, das dem Trend des World Economic Forums voll entspricht. Jetzt fragt man sich natürlich, wie finanzieren sich diese Unternehmen denn? Weil zurzeit ist ja der Massenverbrauch an Insekten, Lebensmitteln wahrscheinlich noch nicht kostendeckend.
Naja, im Juni 2017, da erhielt dieses Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von 45 Millionen Euro. Das war damals die größte Investition in dieser Branche. Nun weiß man aber auch, dass Banken für Finanzierungen Sicherheiten brauchen. Also muss es auch andere Investoren geben. Also das ist immer wichtig. Wenn ihr mal zur Bank geht und sagt, ihr wollt 45 Millionen Euro haben, ihr müsst nur hinkommen und sagen, ihr braucht 50.000, dann fragen die erstmal, was haben sie an Sicherheiten? Das ist das Problem der Banken. Die Banken verleihen im Prinzip das Geld, wenn die Sonne scheint, aber wenn es anfängt zu regnen, dann wollen sie es wieder haben. Die privaten Investoren erkennen hier offenbar das Potenzial eines Sektors, weil natürlich auch der WEF dahinter steht, auch wenn das Finanzierungsniveau übrigens nach wie vor noch gedämpft ist. Also ganz viele springen noch gar nicht drauf auf. Seit 2014 haben Insektenprodukte und Zuchtbetriebe 124 Millionen US-Dollar aufgenommen. Und davon gingen 4,2 Millionen an Dollar an Unternehmen, die Konsumgüter für den menschlichen Verzehr herstellen. Der Rest ging also an die Insektenzuchtbetriebe. Nun ist natürlich so, das klingt jetzt wenig, aber das sind ja in erster Linie wissenschaftliche Arbeiten, nämlich die Entwicklung. Das heißt also, die Infrastruktur braucht natürlich noch nicht so viel Geld.
Ja, aber jetzt ist doch interessant, Andreas, wer sind denn die konkreten Finanziers?
Die niederländische Lebensmittel- und Landwirtschaftsbank Rabobank zum Beispiel, die beteiligte sich an der Finanzierungsrunde, offenbar ohne Sicherheiten, zusammen mit Aquaspark. Und das ist ein Investmentfonds für sogenannte nachhaltige Aquakultur. Da geht es also um die Reinhaltung des Wassers. Es ist eigentlich schade, dass ich das mit so einem Unterton sagen muss, weil es wäre grundsätzlich schön und gut, wenn man wüsste, dass da wirklich ehrliche Grundgedanken hinterstehen, die ich nicht erkennen kann bei diesen ganzen Dingen, die wir hier leider durchnehmen müssen. Und der wurde von der niederländischen Regierung unterstützt. Da gab es noch die Brabant Development Agency und vor allem viele private Investoren.
Naja, die niederländische Regierung, Herr Rutte, das wissen wir, der ist ja nun ein sehr gern gesehener und vollumfänglich unterstützter Regierungschef durch das WEF. Also da wundert es einen nicht, dass natürlich auch die Landwirtschaft in Holland, in den Niederlanden, schon seit einiger Zeit schwer unter Beschuss steht. Und die Niederlande sind ja so mit die größten Lebensmittelproduzenten, gerade für Obst und Gemüse. Andreas, das dürfte dann wahrscheinlich kein Zufall sein, dass die unterstützt werden. Jetzt frage ich dich, gibt es noch weitere führende Unternehmen, die sich der Thematik widmen? Und das Ganze soll ja offenbar den WEF-Richtlinien entsprechen. Und was du hier so andeutest, da scheinen sich ja gewaltige Strukturen auch hinter den Kulissen anzubahnen, die von den westlichen Hofberichterstattern natürlich wieder mal kaum Erwähnung finden oder zumindest nichts Kritisches.
Nee, Kritisches ist da nicht zu erwarten und deshalb müssen wir da natürlich den Finger in die Wunde legen. Da sehen wir ja unsere Aufgabe. Nehmen wir zum Beispiel die britische Agri-Protein, also Agri-Protein geschrieben, die in Südafrika ein gleichnamiges Start-up-Unternehmen gegründet hat, das Insekten für Tierfutter aus Abfällen züchtet. Also grundsätzlich ja gar nicht mal ein falscher Ansatz. Also die haben zum Beispiel schon im Dezember 2016 eine erste Investitionsspritze von 17,5 Millionen US-Dollar von strategischen Investoren aus Europa, Nordamerika und auch Asien erhalten. Und siehe mal da, die Bill & Melinda Gates Stiftung ist natürlich dabei, als es da um die Finanzierung geht. Man muss hier auch die Frage stellen, finde ich, das ist für mich jetzt ein ganz wichtiger Punkt, warum Bill Gates sich im letzten Jahr so sehr für die genetische Veränderung von Insekten in den USA eingesetzt hat. Wir haben ja so oft darüber gesprochen, dass da Riesen im Prinzip Flugzeuge geflogen sind und haben dann in die Insekten da irgendwelche genmanipulierende Staub irgendwie abfallen lassen. Ich weiß gar nicht, was das für eine Wirkung hat. Gibt es da eventuell einen Zusammenhang? Das ist eine Frage, nicht keine Antwort. Gibt es da eventuell einen Zusammenhang mit den neuen Ernährungsprogrammen des WEF, wenn wir jetzt diese Dinger essen sollen, dieses Ungeziefer beispielsweise? Kommen eventuell sogar genetisch veränderte Insekten in die Nahrungskette? Und könnten sie durch den Verzehr auch auf die Menschen wirken? Steht da ein Plan hinter? Das sind für mich Fragen, die sich da auftun. Nur Fragen.
Verschwörungsfragen natürlich. Ja. Und die nächste, noch konkretere Verschwörungsfrage wäre dann, okay, wenn ich also dann jetzt Insekten esse, die vielleicht auch genetisch manipuliert sind, muss ich mir da gar nicht mehr die Spritze geben lassen, sondern läuft das jetzt von alleine? Das ist natürlich das fehlendes Fachwissen natürlich Grundlage dieser Frage. Andreas, diese ganzen Entwicklungen, die wirken ja jetzt einzeln gesehen wie so kleine Nischenunternehmen. Aber wenn wir uns die gesamte Entwicklung anschauen, diese Nahrungsmittel- und Lebensmittelproduktionsrevolution, da müssen wir uns ja wirklich fragen, ob da eine Strategie dahinter steht. Was gehört da alles schon zu Plänen? von Seiten des WEF oder Nichtregierungsorganisationen? Wer ist da noch so am Start? Und wird hier im Moment noch bewusst eine Agenda verschleiert für den Wechsel der gesamten Nahrungsmittelversorgung auf der Welt?
Also ich finde, die Vermutung liegt zumindest nahe, denn es gibt hier offenbar diverse Strukturen, das ist mir bei der Recherche deutlich geworden, die von den meisten Menschen völlig unerkannt bleiben, da man die Puzzleteile schlichtweg nicht zusammenfügt, denn dann erkennt man plötzlich ein Bild. Nehmen wir den an dritter Stelle stehenden französischen Konzern zum Beispiel Insect, der nur einen Monat von AgriProtein eine sogenannte Serie B-Finanzierung in Höhe von 15,2 Millionen US-Dollar von einer Reihe globaler Investoren erhielt. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, wer diese Investoren sind, aber ich habe da ein paar Ideen. Diese Firma Insect züchtet Mehlwürmer zur Verwendung als Fischmehlersatz in Fischfutter und hat nun insgesamt 40 Millionen Dollar eingeworben. Oder die britische Impact-Investment-Firma Future Positive Capital oder BPI France Eco Technologies und so weiter, die führen die Finanzierungsrunde an, an die sich auch große Kapitalgesellschaften, dazu gehört übrigens auch die Demeter und verschiedene Business Angels beteiligen. Aber da gibt es viele große Finanzierungsrunden, offenbar für Insektenprodukte, die für den menschlichen Verzehr bestimmt ist. Zum Beispiel bei einem Grillenriegelhersteller. Also das heißt, das sind dann, wenn man einen Riegel, einen Schokoriegel bekommt, dann ist er eben halt aus diesen Insekten hergestellt. Trotzdem übrigens jammert die Branche derzeit immer noch medienwirksam, das ist dann in den Medien, dass es viel zu wenig Aktivitäten zur Finanzierung dieser Start-ups gibt und damit wird suggeriert nach dem Motto, das ist eigentlich nur eine ganz kleine Nische, auch das gehört offenbar zum Spiel. Also da gibt es zum Beispiel den Mike Wellings von Aquapark, das ist der Vorstand dort, einem der WEF-Statuten entsprechenden Investmentfonds für nachhaltige Aquakultur, also Wasserkultur. Und der sagte, dass er 45 Startups für Insektenzucht in der ganzen Welt untersucht hat. Die Farmen sind da draußen, aber bis jetzt sind die Geschäfte nur langsam zustande gekommen. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, wenn ich sehe, dass da solche großen Milliardärsclub wie der WEF dahinter steht.
Ja, also ich meine, auch wenn Herr Gates und wahrscheinlich auch noch andere Wohltäter dieser Welt dahinter stehen, kann man sich das vorstellen. Und was am Anfang vielleicht noch diffus aussieht und in den Konturen noch nicht so ganz klar erkennbar ist, so deutet vieles darauf hin, dass hier gewaltig was im Umbruch ist. Und natürlich die Hofmedien dementsprechend wieder sehr vorsichtig sind mit ihrer Hofberichterstattung. Vielleicht aus eigener Unwissenheit, vielleicht aus fehlendem Interesse, vielleicht aus Vorgaben, was berichtet und was nicht berichtet werden darf. Auf jeden Fall landen sie nahezu in einer sterbenden Unkenntnis, wenn ich die Kommentare jetzt in den Hofmedien darüber sehe, was diese neue Insektenmahlzeit für die Menschen bedeutet, nämlich nur viel umweltfreundlicher, viel billiger, viel weniger Tiere müssen leiden, was ja per se richtig wäre. Und Andreas, das, was du hier so recherchiert hast, was so im Einzelnen dargestellt wird, ist offenbar ein bereits bestehendes Netzwerk, sagt auch Miriam Mohm, ein Konglomerat, was sich eine neue Lebensmittelversorgung für die ganze Menschheit ausgedacht hat. Keiner weiß, wie sich das auswirken wird. Also wir haben ja, wie gesagt, da über die Genmanipulation auch gesprochen, was die Mücken angeht. Und wir sehen natürlich auch, dass wir, auch das schreiben die Hofmedien immer wieder, vor der schlimmsten Nahrungsmittelkrise stehen, die die Welt je gesehen hat.
Also für mich ist eins ganz wichtig, dass wir auch noch einen förderlichen Gedanken bei der Geschichte haben. Aber du willst wahrscheinlich vorher noch was anderes sagen.
Ja, ganz bestimmt, denn es gibt durchaus schon Wissenschaftler, die sich mit den Folgen beschäftigt haben. Wie gesund oder nicht gesund ist das Zeug überhaupt, dieses Knusper-Insekten-Käfer-Mix? Und es gibt ein Forscherteam der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität León in Spanien, ULE heißt die, Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass der Verzehr von Insekten auch gesundheitliche Risiken birgt und dass auf jeden Fall mehr Forschung erforderlich sei, bevor die Aufnahme in die Nahrungskette normalisiert wird. Und wir haben diese, Dankeschön übrigens, eine Leserin hatte uns das zugeschickt aus Spanien. Wir haben das in den Übersetzer reingetan, diese Meldung, und ich werde sie euch nachher auch heute noch einstellen. Also diese Studie wurde bekannt, nachdem die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, sie als eine Strategie zur Bekämpfung des Hungers bezeichnet hatte. Es gibt eine Menge Wissenschaftler, die das auch namentlich unterschrieben haben, und die führen mal vorweg und sagen, dass diese Tiere eine alternative Quelle für hochwertiges Eiweiß seien, für essentielle Fettsäuren und so weiter. Und aus technologischer und kulinarischer Sicht handele es sich um vielseitige Produkte, da sie in gehackter Form verarbeitet werden können, was die Ablehnung der Verbraucher verringere. Und dann heißt es weiter, die Produktion und der Verbrauch hätten also auch eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung in Ländern mit gut etablierten Produktionssystemen und Vermarktungskanälen, sei der Marktpreis von Insekten schon um ein Vielfaches höher als der anderer Lebensmittel, sowohl tierischer als auch pflanzlicher Art. Also merken wir schon, so günstig ist das gar nicht. Und dies und die Tatsache, dass Insekten in der Produktion billiger sind als Nutztiere, spreche für eine gute Geschäftsmöglichkeit. Allerdings, so heißt es in der Studie, gibt es eben nicht nur gute Nachrichten, wenn es um den Verzehr von Insekten geht, denn der Verzehr birgt potenzielle Gesundheitsrisiken. Welche zum Beispiel? Man weist auf nährstofffeindliche und giftige Stoffe wie Chitin hin. Das schreibt sich C-H-I-T-I-N. Das sei das Hauptmaterial aus dem Exoskelett von Gliederfüßern. Ein weiteres Beispiel sind Tannine, die unlösliche Komplexe mit Proteinen bilden und deren Bioverfügbarkeit verringern. Außerdem Phytate, Oxalate, Chelatbildner, die die Aufnahme von Mineralstoffen wie Calcium, Zink, Mangan, Eisen und Magnesium verringern. Außerdem, ich lese das einfach mal vor, stören Saponine die Eiweißverdauung, vermindern die Aufnahme von Vitaminen und Mineralien und werden mit Hypoglykämie in Verbindung gebracht. Darüber hinaus weist die Studie darauf hin, dass Alkaloide in bestimmten Dosen für den Verbraucher giftig sein können und dass einige Insekten, wie zum Beispiel die Puppen der afrikanischen Seidenraupe, Thiaminase enthalten und ihr Verzehr einen Mangel an Vitamin B1 verursachen kann. Es gibt noch vieles weiter. Ein fortgesetzter Verzehr der Insekten kann zu Wachstumsverzögerungen kommen, zu Hypofertilität, man höre und staune, für die Vermännlichung bei Frauen, für Ödeme, für Gelbsucht und Leberkrebs. Andere Stoffe, die in kryptotoxischen Insekten vorkommen, sind zum Beispiel cyanogene Glykoside, also das, die bestimmte lebenswichtige Enzyme eben hemmen und so weiter. Es heißt auch, allergische Gefahren drohen, da viele Arthropoden bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen können und so weiter und so fort. Das bedeutet, Andreas, das sind Dinge, ein bisschen ähnlich kommt mir das vor wie bei der mRNA, sogenannten Impfung, wo man auch überhaupt nicht lange geforscht hat, welche Nebenwirkungen da enthalten sein könnten.
Genau, da wird gespritzt und dann guckt man mal, wie viele Leute dabei Schäden haben oder sterben, und dann können wir im Nachhinein gucken, hat das alles funktioniert. Das erinnert einem tatsächlich an einen neuen Trend der Wissenschaft, dass man quasi gar nicht mehr testet, sondern einfach ausprobiert, und zwar direkt am Volk mit allem drum und dran. Für mich ist eine ganz entscheidende Frage noch einmal, was ist die Motivation der Architekten, derjenigen, die das tun? Das ist aus meiner Sicht die Gier. Und die Gier entsteht aus Eigentumslust. Mir soll möglichst viel gehören, um möglichst viel Macht zu haben. Was ist das aber für ein Eigentum? Wir sprechen vom immateriellen Güterrecht. Oder in Englisch heißt das Intellectual Property Law. Oder ich nehme als Beispiel die Patente. Wie kann es sein, dass ein Mensch überhaupt etwas patentieren kann, was uns die Natur zur Verfügung stellt? Selbst wenn ich es gefunden habe in der Natur, um es dann zu nutzen. Es gibt nämlich keine Erfindungen, es gibt nur Gefindungen. Das heißt, wenn ich etwas erfinde, dann habe ich etwas gefunden, was uns die Natur zur Verfügung stellt. Nämlich, wenn man bestimmte Dinge zusammenbraut aus der Natur. Und an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir die Eigentumsfrage irgendwann stellen. Und wenn wir die Eigentumsfrage stellen, ob es überhaupt irgendetwas gibt, was in der Natur an Ressourcen, an Rohstoffen zur Verfügung steht, dann plötzlich bricht dieses gesamte Gebäude dieser gierigen Strukturen, die die Weltmacht momentan anstreben, zusammen. Weil da die Menschen sagen, Moment mal, kein Kilo Gold, kein Quadratmeter Land, wir nehmen uns da alle mit ein, darf überhaupt irgendjemandem gehören, weil es ist uns von der Natur zur Verfügung gestellt und wir dürfen es nutzen und haben es so zu behandeln, dass die nachfolgenden Generationen es auch nutzen können, wieder im Interesse der dann nachfolgenden Generationen. Und ich glaube, wenn wir in diese Diskussion kommen, dann werden wir relativ schnell merken, wir sind alle so verwirrt und so in der Hetze, dass wir die Grundgedanken nicht mehr stellen. Da bedeutet nämlich letztendlich der klare Gedanke der Schöpfungsgesetze, der Entwicklung dieser Erde, dass niemand die Rechtsansprüche haben darf, über andere Menschen sie zu befehlen oder im Prinzip sie auszubeuten, zu nutzen oder zu Sklaven machen. Weder durch Arbeit, noch durch Geld, noch durch ein Zinssystem oder was auch immer. Das sind die entscheidenden Faktoren. Und wenn die Menschen wach werden, ich bin sicher, das wird stattfinden, dann bricht dieses gesamte Gebäude zusammen. Das ist die große Richtung. Ich sage nicht Hoffnung, denn wir brauchen keine Hoffnung. Es gibt genügend Gründe, die das letztendlich bewerkstelligen werden. Und wenn die Menschen sich dementsprechend entwickeln, wird das auch so stattfinden.
Hast du das schön gesagt, Andreas? Hast du denn vielleicht auch eine kleine Abschiedsmelodie für heute? Wir sind heute elend lang geworden. Wir entschuldigen uns dafür, aber wir haben leider die ganzen Informationen nicht in früherer oder kürzerer Zeit unterbringen können. Und uns ist es wichtig, dass gerade in den Anfängen neuer Entwicklungen, wie eben jetzt diese ganze Insektenthematik, wir möglichst viele Hintergründe dazu bringen können, damit ihr euch selber ein Bild machen könnt, vielleicht auf eigene Faust recherchiert, uns gerne auch informiert. Und wie gesagt, wenn ihr Hinweise bei Produkten findet, schickt sie uns bitte.
In diesem Sinne, alles Liebe hier aus dem verregneten Niesel-Kanada.
Bis nachher.